Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Wie fühlt sich das Regieren an? Wie läuft's mit FDP und Grünen? Und wann endlich haben wir Corona im Griff? Theoretisch ist vieles denkbar bei einer Regierungsbefragung im Bundestag. Die Abgeordneten dürfen fragen, was immer sie interessiert, PolitikerInnen antworten. Allerdings wird auch Olaf Scholz schon vor dem heutigen Termin klar gewesen sein, dass es ziemlich viele Fragen zu Corona geben würde. Bis es dazu kam, war aber auch noch was. Frank Kapellan.
Olaf Scholz muss warten. Der Bundestag beschäftigt sich mit sich selbst. Die AfD macht Druck. Von heute an gilt auch für die Volksvertreter, was für die meisten im Volk längst Vorschrift ist. 2G+. Wer in den Plenarsaal möchte, muss geboostert sein. Wer nur zweifach geimpft ist, braucht einen Test. Ungeimpfte Abgeordnete müssen, sofern sie negativ getestet sind, oben auf den Rängen Platz nehmen. Spöttisch wird von der Seuchentribüne gesprochen.
Eine völlig neue, überzogene Corona-Verordnung greift tief in das freie Mandat der Parlamentarier ein.
Schimpft Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD. Bisher gab es keine Einschränkungen für Mitglieder des Bundestages. Und neu ist auch, dass nun eine FFP2-Maske getragen werden muss. Alles längst überfällig. Da sind sich Sozialdemokratin Katja Mast und Thorsten Frei von der CDU völlig einig.
Bei jedem Restaurantbesuch gilt 2G+. Und wir tun hier, als wäre das im Deutschen Bundestag nicht notwendig.
Von jedem Schulkind in Deutschland erwarten wir, dass es sich testen lässt. Und Sie vergießen hier Krokodilstränen und schwadronieren über die Einschränkungen, die damit verbunden sind. Das ist nicht akzeptabel.
Alle Fraktionen halten Abstand zueinander. Nur die AfD sitzt eng zusammen, besetzt demonstrativ jeden Platz. Dann beginnt Olaf Scholz mit einem Statement. Er versucht es zumindest, denn erst einmal blickt der Kanzler auf Protestplakate. Blau-weiß-rote Schilder mit dem Satz Freiheit statt Spaltung werden ihm von sämtlichen AfD-Abgeordneten entgegengehalten. Die Präsidentin greift ein.
Die Frage der Corona-Pandemie.
Entschuldigung, Herr Kanzler, jetzt unterbreche ich Sie, weil Sie alle wissen, dass das eine politische Aktion ist, die wir hier in diesem Hause nicht dulden. Und insofern bitte ich Sie jetzt sofort, das runterzunehmen, sonst muss ich Sie des Saales verweisen.
So weit kommt es nicht. Die AfD gibt nach. Sozialdemokrat Scholz kann endlich loslegen, noch einmal begründen, warum er für die allgemeine Impfpflicht ist. Das betrifft nicht nur den Einzelnen, es betrifft die ganze Gesellschaft, wenn wir uns anstecken können, bekräftigt der Kanzler.
Und ich hoffe, dass es eine zügige, gute Beratung geben wird mit einem entsprechenden Ergebnis. Ich jedenfalls halte sie für notwendig und werde mich aktiv dafür einsetzen.
Das hat er schon oft gesagt, doch sein Zeitplan, die Pflicht zum Impfen spätestens im März greifen zu lassen, ist kaum noch zu halten. Die Union fordert ihn auf, für die Bundesregierung einen eigenen Gesetzentwurf vorzulegen. Der Rechtspolitiker Günther Krings hält ihm vor, die Verantwortung allein dem Parlament zu überlassen. In anderen Fällen sei das Ja oder Nein zur Impfpflicht doch auch keine Gewissensentscheidung gewesen.
Sie vertreten hier das Verfassungsorgan Bundesregierung in der Regierungsbefragung. Wie begründen Sie dann als Bundesregierung, dass Sie eine Masernimpfpflicht, da waren Sie auch beteiligt, hier eben nicht in einer offenen gruppenantragsbestimmten Abstimmung machen, dass Sie die einrichtungsbezogenen Impfpflichten nicht sogar gemacht haben. Bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ging es beispielsweise um Pflegekräfte. Sind deren Grundrechte in der Abwägung weniger relevant als die Grundrechte anderer Bundesbürger?
Natürlich nicht, antwortet Scholz. Doch wenn es um die ganze Bevölkerung gehe, sei das eben etwas anderes. Immerhin ringt er sich zu der Festlegung durch, dass die Impfpflicht nicht auf bestimmte Altersgruppen beschränkt werden dürfe, sondern für alle über 18-Jährigen gelten müsse. Auch andere Themen spielen dann noch eine Rolle. Scholz bekräftigt sein Nein zur Atomkraft, lässt aber offen, ob sich seine Regierung den EU-Plänen zu deren Förderung widersetzen wird. Beim Thema Nord Stream 2 wird er von den eigenen Leuten völlig geschont.
Ich danke Ihnen, Herr Bundeskanzler. Ich beende die Befragung.
Schönen Dank.
Ja, aber wir hätten auch noch ein paar Fragen, Corona betreffend. Und zwar die Frage, ob die spanische Variante vielleicht auch eine Option für uns in Deutschland wäre. Spanien nämlich diskutiert darüber, ob Corona nicht einfach wie eine Grippe behandelt werden kann. Die Omikron-Wand sei nicht mehr aufzuhalten, heißt es, sie müsse anders gemanagt werden als die Wellen davor und begründet das vor allem damit, dass die Todesraten gesunken sind. Das ist ein Thema für Ulf Dittmer, Chef-Virologe der Universitätsmedizin Essen. Einen schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Herr Dittmar, kann man das aus den Todesraten wirklich ableiten, dieses Umdenken?
Ja, es ist so, dass wir uns in einer neuen Situation befinden. Und das ist tatsächlich so. Insofern müssen wir auch umdenken, wie wir diese Pandemie am Ende managen. Es ist tatsächlich so, dass alle Studien, die es gibt, zu dem Ergebnis kommen, dass die Todesrate nach einer Omikron-Infektion deutlich reduziert ist, auch die Rate der schweren Erkrankungen. Die Studien gehen da von 50%, 70%, 90% aus. Es gibt hier also eine deutliche Veränderung und es ist auch wahr, dass wir diese Welle, die Omikron-Welle, nicht richtig werden aufhalten können. Das ist unmöglich.
Vielleicht müsste man dann nochmal sagen, was Spanien jetzt vorhat. Ich habe es auch nur eingeschränkt verstanden. Zur spanischen Strategie gehört nämlich auch, dass die Behörden künftig nicht mehr jeden Fall registrieren sollen, stattdessen ein sogenanntes Sentinel-System, so heißt es, ähnlich wie bei der Grippe eben. Und da werden nur ausgewählte Gesundheitszentren, Hausärzte und Krankenhäuser mit einbezogen, die Daten erheben dürfen über das Virus. Was könnte man denn dann daraus ablesen?
Ja, das ist dann sowas wie eine Stichprobe an verschiedenen Orten und darüber kann man dann hochrechnen, wie viele Menschen infiziert sind und eventuell auch dann über, das wäre dann wieder in den Krankenhäusern, über Fälle, die ins Krankenhaus kommen, wie hoch die Krankheitslast eigentlich ist.
Spanien geht mit der Omikron-Welle schon längst anders um. Mittlerweile gibt es kaum noch Tests, es wird nicht mehr nachverfolgt, es gibt eigentlich nur noch die Maskenpflicht und die Spanier sind als solches auch relativ gelassen, wenn sie sich anstecken. Kann man so entspannt wirklich sein, auch mit Blick auf die Krankenhäuser hier bei uns in Deutschland?
Ja, wir können jetzt noch nicht entspannt sein, weil das, was wir aus anderen Ländern sehen, da ist Spanien jetzt kein Beispiel vielleicht, aber England und den USA, ist es so, dass wir zwar sehr wenige bis gar keine schweren Verläufe sehen, wir sehen aber sehr viele Menschen, die immerhin so krank sind, dass sie zum Krankenhaus gehen. Und die Situation in den USA ist so, dass diese Personen quasi die Krankenhäuser, die Notaufnahmen verstopfen und es zu schwerwiegenden Folgen kommt, weil andere Menschen nicht mehr therapiert werden können oder gar nicht in die Notaufnahme reinkommen. Menschen sterben dann am Autounfall, weil sie nicht mehr betreut werden. Und diese Situation ist in Deutschland auch nicht ausgeschlossen. Und insofern ist jetzt die akute Situation noch so, dass wir durchaus uns gut wappnen müssen.
Was heißt das denn genau? Würden Sie sagen, angesichts der aktuellen Zahlen, die immer weiter steigen noch, es braucht eine neue Strategie oder braucht es nur ein ganz konsequentes Umsetzen der bestehenden Maßnahmen?
Ja, teils. Wir brauchen eine neue Strategie, was zum Beispiel Kontaktverfolgung und Quarantänemaßnahmen anbetrifft. Da müssen wir völlig umdenken, weil Quarantäne von Kontaktpersonen, das werden wir nicht durchhalten. Damit zerstören wir uns unsere Infrastruktur. Hier müssen wir viel pragmatischer vorgehen. Das ist ja auch im Prinzip schon entschieden, aber bisher noch nicht umgesetzt. Und auf der anderen Seite brauchen wir schon noch Kontaktbeschränkungen. Die jetzt eigentlich beschlossen worden sind, müssen konsequent umgesetzt werden, weil wir versuchen müssen, dass sich jetzt nicht alle in Deutschland gleichzeitig infizieren, weil das wird unsere Infrastruktur zum Wanken bringen.
Was glauben Sie denn, kann Impfen und Boostern, worauf nach wie vor gesetzt wird, auch die Impfpflicht, die viel diskutierte, die Omikron-Welle überhaupt noch aufhalten?
Also es ist so, dass das Impfen dazu führt, dass man, wenn man sich mit Omikron infiziert, quasi null Gefährdung hat, am Ende im Krankenhaus zu landen. Also insofern ist das, was Menschen gemacht haben, wenn sie sich haben impfen lassen, sehr wichtig gewesen. Ein Booster, das wissen wir, führt sogar dazu, dass man zumindest eine Zeit lang sich nicht so leicht infizieren kann, also nicht nur vor Krankheit geschützt ist, sondern auch die Infektion geringer ist, aber nur eine Zeit lang nach dem Booster. Und insofern sind das weiterhin wichtige Maßnahmen. Allerdings werden wir jetzt mit der Impfpflicht, also das neue Impfen von Personen, die Omikron-Welle nicht mehr aufhalten. Das kommt viel zu spät.
Der US-Infektiologe Fauci hat gesagt, das bestätigt im Prinzip das, was Sie sagen, Omikron wird fast jeden treffen. Können wir uns dann also vielleicht auch doch ein Stückchen entspannen, wenn Omikron fast jeden trifft, dann wird die Welle auch irgendwann wieder verschwinden, so wie in Südafrika zum Beispiel?
Ja, davon gehen wir aus. Das ist so. Also wir werden jetzt sehr viele Infektionen in kürzester Zeit erleben und dann wird diese Welle aber auch wieder abflachen und zwar auch relativ schnell. Das haben wir in Südafrika gesehen und tatsächlich ist England schon an diesem Punkt, wo plötzlich die Infektionszahlen sehr drastisch wieder nach unten gehen. Es ist eben wichtig, dass bei den zunehmenden Zahlen, bis wir diesen Peak erreicht haben, die Infrastruktur noch funktioniert. In dieser Zeit können wir uns noch nicht entspannt zurücklegen.
Heißt, wir müssen uns eigentlich aktuell nach wie vor an der Hospitalisierungsrate orientieren?
Das wäre das Wichtigste. Das ist das Entscheidende. Wir müssen endlich aufhören, auf diese Neuinfektionszahlen und Inzidenzen zu gucken. Die sagen jetzt gar nichts mehr. Wir wären ja vor noch nicht allzu langer Zeit, wäre bei 1000 die Welt untergegangen. Das hat sich völlig verschoben und wir müssen aufhören, immer auf diese Zahlen zu gucken.
Sagt Ulf Dittmer, Chef-Virologe der Universitätsmedizin Essen. Ich danke Ihnen.
Ja, sehr gerne.